Ja, also es hat so ein bisschen was von den Anfangstagen, ne? Man kann sich seine Professionalität so richtig schön in den Arsch stecken.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Hast du auch ein neues Mikro?
Nein, nein, das steht nur ein bisschen höher.
Ach so, ich dachte, das sieht ja so richtig professionell aus bei dir. Ich meine, du siehst heute sowieso relativ professionell aus mit deinem professionellen Hemd, das
Ja,
du
das ist
heute anhast.
mein
Irgendwie.
Juristenhemd, das Kleinkarierte.
Sehr gut, sehr gut. Ich dachte nur, vielleicht ist es jetzt einfach irgendwie so das Feuer, das jetzt hier wieder zurückgekommen ist in dein Leben, sprichwörtlich durch die ganzen Fontänen, die von Woche zu
Ach
Woche
so,
da
ich
vor
dachte,
deinen
du
Augen
willst jetzt
flimmern.
über Waldbrand reden oder so.
Wie ist denn die Situation in Thüringen gerade?
Ich glaube, da war irgendwo was los, aber das haben sie sehr schnell, habe ich nur gestern in der Zeitung gelesen, muss da in irgendeinem Waldstück, muss es angefangen haben zu brennen, aber das konnten sie noch mit einem Löschzug irgendwie, weil das jemand zufällig gerade gesehen hat, dass es da anfing. Ist natürlich, wenn es am Waldrand anfängt zu brennen, natürlich auch immer ein Indikator dafür, dass das irgendjemand fahrlässig verursacht hat. Ne?
Also ich sehe oft Feldbrände eigentlich. Also dass, wenn man so Autobahn fährt, links und rechts irgendwelche, also Rauchentwicklung sieht, dann ist es ja meistens tatsächlich eher so ein Feldbrand, als ob da vielleicht irgendwie bei der Feldarbeit was passiert ist oder
Keine, ja, ne,
weiß ich
das
nicht.
passiert oft. Also bei Mäharbeiten und sowas. Ja, haut
Wenn man da irgendwie einen Stein trifft beispielsweise
einen
und dann Funken
Stein
entstehen,
oder
ne?
eine Kette am Mähdrescher haut irgendwo drauf. Also oft reicht da ja auch ein Funken. Ne? Also das ist gerade schon wieder kritisch. Also ich glaube, in Sachsen, in einigen Gebieten, ist jetzt so ab 2.500 € Strafe, wenn sie dich im Wald erwischen.
Einfach so,
Deswegen.
wenn du im Wald
Ja,
bist.
wegen Betretenverbot.
Ach, Moment, es gibt ein Betretverbot für sächsische Wälder gerade.
Ich weiß nicht, ob nee, generell für sächsische Wälder nicht, aber Nationalpark Sächsische Schweiz und so ist jetzt, glaube ich,
Stimmt, da war ja
gerade.
auch große
Also
Feuersbrunst.
Nationalpark ist ja generell Betreten verboten außerhalb der Wege. Also zumindest in dem Thüringer Nationalpark ist das so. Ich nehme an, das wird in Sachsen nicht anders sein, aber jetzt darf man da, glaube ich, gar nicht mehr hin. Außer natürlich Forstarbeiter und warum auch immer Jäger. Die bilden sich immer ein, sie werden gebraucht im Wald irgendwie. Aber dabei sind das oft die Scheiße verursachen, von der Schweinepest bis zum Waldbrand. Ja, sind oft irgendwelche halbgewalkten Idioten mit Jagdschein.
Ja, Menschen, die sich in Bereichen einmischen, in denen sie nichts verloren haben. So als allgemeiner,
Genau, ja, also jetzt nicht
als
alle
allgemeine
Jäger über einen
Überschrift.
Kamm geschoren, ne, das wollte ich damit nicht sagen, aber da stapeln sich tatsächlich einige Idioten, die viel Mist bauen.
Was ist denn los? Also, Hunters will be hunted, die Zeiten sind wohl vorbei, oder was?
Nö, nö, nö. Also Hunters will be hunted, das hat sich ja auch zum tausendsten Mal jetzt, da geht es um Sea Shepherd und Walfang. Kann ja jeder mal googeln und wird wieder auf den Bild-Zeitungsartikel stoßen und wieder denken, es hat was mit Jagd im Wald zu tun. Naja, egal.
Naja, ihr habt das schon mit der Göttin Diana und der Waldszene, habt ihr das schon gewollt, dieses Bild, oder?
Diana ist die aus Halle oder was? Also
Diana, kennst du?
die aus der Antike heißt Diane.
Diana?
Diane.
Was? Echt?
Diane.
Krass. Ich
Ja.
dachte immer, das wäre Diana.
Diana oder Diana?
Ah, vielleicht, habe ich mich deswegen jetzt geirrt, weil ich gerade einen wundervollen Artikel gelesen habe. Es ist, glaube ich, nicht deine Welt, in der du dich bewegst. Aber Diana zur Löwen, eine High-Class-Influencerin in Deutschland, ist jetzt überraschenderweise, passenderweise Mitglied in die Höhle der Löwen geworden. Ich finde, das ist ein
Okay.
perfektes Match.
Muss man die kennen?
Du, kommt drauf an, warum. Vielleicht, weil du vom Verbraucherschutz bist, dann könnte es interessant für dich sein. Oder, weiß ich nicht, von irgendwelchen Klatschblättern.
Vom Verbraucherschutz, da muss ich mal meine, ich habe eine gute ehemalige Studienkollegin, die bei der Verbraucherzentrale arbeitet.
Auweia, 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 da habe ich jetzt wieder was losgetreten. Nee, lieber
du,
nicht.
Ich habe nebenbei noch mal gegoogelt, du hast mit Diana, hast du recht. Also Diana heißt die auch.
Moment, ist es gerade, ist das passiert? Bleibt das auch im Podcast oder wird das rausgegoogelt?
Das muss ich mal sehen, mal gucken, wie der Podcast sich entwickelt, ob ich dir den Punkt lassen kann oder nicht.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe schon wirklich im vorauseilenden Gehorsam, habe ich das einfach akzeptiert, dass ich jetzt falsch lag. Ne? Ich habe deiner Autorität hier. Mike, was ist los? Du wirkst ein bisschen müde.
Also die richtig coolen Jäger, die haben ja auch Artemis hinten am Auto dran und nicht Diana. Aber ich wirke müde, ernsthaft? Das hat mir gestern schon mal jemand irgendwie gesagt. Aber vielleicht...
Oder vielleicht kritisch? Ich weiß es nicht. Ist es kritisch? Ist es müde? Irgendwie anders als beim letzten Mal, als wir zusammen saßen. Also nicht wie da in dieser Sauna.
In der Sauna, ich wollte gerade sagen. Wie kam der Podcast überhaupt an? Da war ja von der Soundqualität, ich glaube, inhaltlich war der echt cool. Lustig ist er mit Henno natürlich auch eine Kapazität am Start.
Ich glaube, es war erträglich. Es war jetzt nicht auf diesem... Niveau, dass man das Trommelfell geschmeichelt bekommt dabei. Aber ich glaube, von der Art und Weise des Gesprächs war es, glaube ich, ganz cool. Also es ist ja auch wie im Fluge vergangen, als wir da saßen, obwohl es so schlimm heiß war.
Ja, sowas sollten wir Summer Breeze auch machen. Mal gucken, ob wir da irgendeine ruhige Ecke finden. Du bist am Start, oder?
Ich bin auf jeden Fall am Start und ich habe schon mal die Ohren gespitzt, ob das denn möglich wäre.
Ah, okay. Na ja, da bin ich mal gespannt.
Ich bin schon am Rödeln, dass wir das hinkriegen. Hätte da auf jeden Fall Lust drauf, dass man. Aber ansonsten sieht man sich gar nicht den Sommer noch mal. Nur noch Summer Breeze und ansonsten.
Es sei denn, du bist beim Rockstadt Festival in Rumänien. Da können wir uns sehen.
Rumänien, auch interessant. Also wenn du früher was gesagt hättest. Oder gesagt hättest, Alex, lass doch jetzt nach dieser ganzen Zeit so eine kleine Tour-Reportage machen oder so. Und dann machen wir ein bisschen hier und da und dann fahren wir rum und machen ein cooles Video. Da hätte ich vielleicht sogar gesagt, Mensch, Rumänien, da gibt es ein paar Burgen, die ich sehen will. Ich komme mit.
Also wirklich, ich kann dir nicht ehrlichen Herzens, wenn du nicht unbedingt musst, raten, jetzt gerade zu fliegen oder auf den Flughafen zu gehen. Das ist wirklich ultra beschissen. Im Ernst jetzt. Also, boah.
Ich meine, das ist ja wirklich wie so ein Hindernislauf für euch, den Sommer. Es ist ja, es gibt ja keinen Bereich, der euch irgendwie betrifft, der jetzt reibungslos funktioniert, oder? Es ist doch, glaube ich, die ganze Zeit immer nur eine Katastrophe jagt die andere und man muss hier fixen, da fixen.
Ja, also es hat so ein bisschen was von den Anfangstagen. Ne? Man kann sich seine Professionalität so richtig schön in den Arsch stecken, weil das alles wirklich gar nichts zählt. Ne? Es stehen irgendwelche angekündigten Mischpulte nicht da, sondern andere Fabrikate, für die der Soundmann dann natürlich innerhalb von 20 Minuten sich irgendwelche Files bauen muss. Und also kompletter Wahnsinn. Irgendwelche Equipment Rental Companies schicken nicht das, was sie sollen, dort auf irgendwelche Festivals hin und so. Und auf den Flughäfen stapeln sich die Leute. Schlechte Laune. Ich habe wirklich neben einem gestanden, der hat in so einen Ticketautomaten mit der Faust reingehauen. ist immer Quell ewiger Freude. Aber bei all dem muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Haben wir auch, als wir letztens nach Bulgarien geflogen sind, beim Sperrgepäck eingecheckt und da waren die Mädels und Männer, die da an dem Schalter waren, die waren richtig wirklich geil drauf. Also die hatten so ein Level, dass man merkt, okay, ultra Stress und das kann man jetzt nur mit Humor und Teamgeist bewältigen. Ne? Also die waren super gut drauf, aber so gut drauf, dass das gar nicht in diese Umgebung gepasst hat. Ne? Also die haben einfach selber nur noch drüber gelacht.
Und also haben, so präventiv schon einfach so das Ganze nur noch ironisch auf.
Ja, wir, die Leute. Keine Ahnung, war irgend so eine Oma, die wollte wissen, ob ihr Hund schon ins Flugzeug verladen ist oder so. Und da sagt er so, na, das, boah, wie sollen wir das rauskriegen? Aber sie haben Glück, ich bin ja der beste Mann. Ich werde mal schauen, was ich machen kann und was weiß ich. Und hat das da auch so richtig gerockt und hat rausgefunden, dass da der Waldi von der Oma tatsächlich schon verladen war und sie ins Flugzeug konnte und da nicht irgendwo hängen bleibt. Und wir sind dann auch, das ist jetzt kein Scheiß, noch in den sauteuren Lebensmittelladen am Flughafen und haben da 4 Pralinkästen für die Damen gekauft und die haben und haben uns bedankt. Und da haben die wirklich fast geheult, ohne Scheiße. Also was die da gerade leisten, die hatten sich ihren Streik verdient vor ein paar Tagen, den sie da gemacht haben. Also ganz ehrlich, also Hut ab, wer da irgendwie was zu tun hat als Pilot, Co-Pilot, Cabin Crew oder Ground Staff oder auch am Flughafen, Hut ab. Ne? Also da ist wirklich gerade, trennt sich die Spreu vom Weizen, ne? Also das merkt man da in jeder Minute an dem Flughafen. Und deshalb ist es da gerade überhaupt nicht Fun, da irgendwo hinzufliegen. Ne? Also du stehst da wirklich, also wir waren da beim Sperrgepäck, hinter uns war irgendwie eine Delegation vom Deutschen Leichtathletikverband, ne? Also wo wirklich Europameister und was weiß ich dabei waren. Und selbst die haben irgendwelche Flüge verpasst, irgendwelches Gepäck kam nicht mit. Echt scheiße. Und wir bis jetzt sind wir so halbwegs durchgeschlittert. Also ohne Riesen, soll ich sagen, ohne Riesenverwerfung und Friktion. Also wir haben auch immer Direktflüge gebucht und so, und damit dann nicht viel zu viel umgeladen werden muss. Aber ja, das wird man auf den restlichen Festivals dieses Jahres auf jeden Fall noch merken. Und haben ja auch viele Leute schon gemerkt, dass das immer vorkommt, dass da Bands canceln müssen oder nicht ankommen oder nur mit halbem Equipment dastehen. Und ja, also meine Ansage beim, als wir in Schweden gespielt haben zum Beispiel, war auch, hallo, wir sind Heaven Shall Burn und unser Intro ist noch mit SAS Airlines irgendwo unterwegs. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an.
Ja. Ja, ist auch interessant, ne? Sobald Leute direkt betroffen sind, ist das Thema dann wichtig und präsent und irgendwie keiner redet mehr über den Pflegenotstand, ne? Gerade eben, ne? Vielleicht kommt das Thema dann mal wieder im Herbst, wenn den Leuten auffällt.
Natürlich, ich rede ja auch nicht drüber. Ne? Wir können jetzt 10 Minuten über die Situation am Flughafen geredet haben und es ist seit Jahren die gleiche Situation in Pflege- und Altenheimen, ne? Und man hat sich halt irgendwie dran gewöhnt, das ist dann schon so eingepreist. Also wahrscheinlich wissen die Leute demnächst, okay, bin ich mal 2,5 oder 3 Stunden vorm Abflug da und nicht nur 1,5 Stunden, und dann haben sie sich auch dran gewöhnt an das Chaos. Ne? Und das ist halt nur, ja, wenn das immer so unerwartet auftritt, dann ist es ziemlich schlimm. Naja,
ich bin nur langsam ein bisschen frustriert, nachdem ich jetzt das letzte Jahr sehr intensiv ja mich auf politische oder gesellschaftliche Themen konzentriert habe, dass dann die Themen, die wirklich eine Aufmerksamkeit in der allgemeinen Bevölkerung bekommen oder die dann auch irgendwie durch den Druck der Bevölkerung verändert werden, dass das dann immer so ein Quatsch ist. So eins der meist diskutierten Themen der letzten Wochen war Laila.
Was ist das überhaupt?
Das ist ein Ballermann-Hit.
Ach, okay. Ja. Ich habe da mal versucht irgendwie, ich bin ja da eher so, ich denke mal, das wird ja wegen der Lyrics ein bisschen in der Diskussion sein, nicht wegen der Musik, weil die so epochemachend oder tabubrechend ist. Aber ich habe jetzt an den Lyrics ehrlich gesagt auch nicht wirklich was gefunden, was ich als wie soll ich sagen, Kassierer und Dimpelmainz-Hörer nicht irgendwie schon zum Gubik gehört habe. Aber
Dimpelmainz,
ja,
herrlich.
Ja, es ist halt, wie soll man sagen, der Politik gewordene Populismus ist das. Ne? Es werden eben nur die Befindlichkeiten und aktuellen Sachen diskutiert und eben was aufmerksamkeitsgetrieben ist. Ne? Andere Sachen, die will man gerade nicht hören und will man auch im Sommer nicht hören, auf dem Weg zum Flughafen, im Urlaub oder am Strand oder irgendwas. Wer will da was über zerfetzte Kinder in der Ukraine oder brennende Wälder hören? Ne? Ist so.
Es ist ein faszinierender Sommer dahingehend, weil, also ich meine, man hätte sich das denken können. Es war jetzt ja 2 Jahre irgendwie alles ein bisschen unangenehmer, wenn man versucht hat, rauszukommen. Ja. Und momentan sind die meisten Leute einfach irgendwie unterwegs oder zumindest auch gedanklich abgetaucht. Das sieht man sehr stark so im YouTube-Umkreis. Also nur mal ganz kurz so meine Gedanken zu dem Punkt. Interessiert jetzt vermutlich keinen, aber das ist jetzt der Grund, warum bei mir relativ wenig kam in den letzten Wochen. Ich habe das gemerkt, da kam so eine riesige Story über Uber, die wirklich, also bis hin zu Präsident Macron, der da mit den Leuten irgendwie unter einer Decke steckt und irgendwelchen Oligarchen und also wirklich Lobbyismus durchgespielt auf jeder Ebene der Gesellschaft. Also wirklich, also selten eine so krasse Story gesehen, die ist in 40 Ländern gleichzeitig gedroppt worden, vom Guardian über Le Monde, über Washington Post, überall. Und es ist komplett verpufft. Ich habe ein Video gemacht, das ist auch verpufft.
Ja.
Habe ich gemerkt, dieser Sommer ist nicht für Inhalte gedacht.
Nee, weil die Leute, das ist so Finger an die Ohren und la 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 la. Ich kann jetzt gerade keine Krise gebrauchen. Tschüss.
Richtig.
Ich bin da, ihr macht das schon.
Richtig.
Alles klar. Wenn es so schlimm ist, ist es auch noch da, wenn ich wiederkomme.
Ne? Oder im besten Fall nicht, ne? Genau.
Oder am besten Fall nicht, genau. Und deshalb, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch. Kann man sich durchaus vorstellen bei Politikern, dass es da so Gentleman Agreements gibt mit der Presse, dass das zwar veröffentlicht werden muss, aber man da nach dem Zeitpunkt schon irgendwie schielt. Das ist, aber ja, keine Ahnung, wer redet denn heute noch über die Panama Papers oder so?
Das ne? sind ja quasi auch, das ist, kommt ja auch aus derselben Richtung.
Ja,
vom selben Investigativkollektiv quasi. Oder die Paradise Papers, erinnerst du dich noch an die Paradise Papers?
Ja,
das, auch. Das ist quasi innerhalb von einem Tag irrelevant gewesen. Ich bin dabei gewesen, dazu einen Beitrag zu schreiben und habe, während ich geschrieben habe, bemerkt, niemand interessiert das mehr. Und dass es völlig vertane Liebesmühe ist. Und da so langsam kriege ich auch die Perspektive, nicht die Medien sind schuld an dem, was die Menschen vorgesetzt bekommen, sondern die Menschen sind schuld dafür, dass sie ja das spezifisch so konsumieren, wie sie es konsumieren.
Genau, ja, also so funktionieren ja Medien, ne? Die sind ja eher so, ja, gar nicht mehr so das frühere Sendungsbewusstsein, ne? So dieses Gestalten und Einhalten so als, was weiß ich, vierte Macht im Staate irgendwie, sondern einfach nur noch Dienstleister, ne? Mhm. Dienstleister und Gelddruckmaschine und ja, na, wenn man sich so diese ganzen Pressefreiheitsindexe und so mal anschaut weltweit, ne, da sieht es bei Deutschland auch nicht so gut aus, wie man es eigentlich instinktiv vermuten würde, ne, weil unsere komplette Verlags- und Zeitungslandschaft oder so ein totaler Klüngel zwischen ein paar Familien ist, ne? Also das ist schon eine krasse Nummer.
Da stehen viele verschiedene Namen drauf, aber dahinter stehen halt nur noch ganz wenige Namen.
Also so ähnlich wie in Thüringen, ne? Da gibt es ja auch Thüringer Landeszeitung, Thüringer Allgemeine und so weiter. Die existieren ja auch nur noch, damit so die Pressegesetze halbwegs eingehalten werden. Im Prinzip ist das ja die gleiche Zeitung, ne? Also es schreiben die gleichen Leute, es sind die gleichen Inhalte, es ist nur ein total anderer Name drüber, dass es noch ein paar verschiedene Zeitungen gibt.
Das ist die Metal-Szene, da gibt es auch in Deutschland nur 10 Leute, die irgendwas zu sagen haben und alle anderen wollen halt gerne auf die Gästeliste.
Sind das 10 Leute, ja?
Nein, keine Ahnung.
Ich überlege gerade, ob ich die 10 Leute
zusammenkriege. Ob du überhaupt 10 zusammenkriegst oder ob es nur 4 sind oder so, ja.
Nee, na, also wenn man... Wie soll man sagen, wenn man das Cluster groß genug zieht, dann stehen die 10 Leute, von denen du redest, dann auch nur hinter 3 oder 4 anderen Leuten. Ne? Also, oh Leute, ja, das war jetzt ganz schön kryptisch. Da werden unsere Hörer sicherlich spekulieren.
Von ja, wem wir sind jetzt reden. Hier wieder hart am Verschwörungstheorie basteln.
Ja, aber so eine, die keine Sau interessiert, ne? Verschwörungstheorien im Metal.
Ja. Um weißt Metal. Du, ich habe jetzt gerade die Woche mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum. Also ich bin jetzt quasi seit einer Dekade dabei und habe jetzt die letzten Jahre in einem Video zusammengeschnitten.
Ach, da fällt mir ein, wir sehen wir uns beim Partisan.
Das könnte vielleicht sogar passieren.
Weil das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich ein komplettes Partisan-Wochenende frei habe. Da werde ich auf jeden Fall sowas von am Start sein. Freue ich mich schon richtig drauf. Einfach nur so mal als dumm rumlaufen, den anderen beim Arbeiten zugucken, nur dumme Kommentare abgeben und nicht selber an irgendwas denken müssen. Super.
Aber willst du dann wirklich in deiner Freizeit wieder auf einer Veranstaltung sein?
Ja.
Wäre dann nicht irgendwie ein Wald, der nicht gerade brennt, interessant.
Ja, da keiner da, ist. Wenn man da noch irgendwo rein darf. Nee, also das interessiert mich wirklich. Also weil da, keine Ahnung, Carcass spielen zum Beispiel, da habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die Jungs mal Hallo sagen. Und wir haben ja diese Saison bis jetzt so auf Festivals gespielt, wo die Bands, die beim Partysein spielen, nicht am Start waren. Ne?
Also klar, ist natürlich dann auch so ein bisschen Familientreffen.
Ja, Familientreffen, aber auch ne, so Fandom. Also ich werde auf jeden Fall das Member, freue ich mich riesig drauf. Ist ja schon ein paar Jährchen her, dass ich die mal gesehen habe. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, müssten sie bei dem Auftritt jetzt noch Restalkohol haben. Nach 15 Jahren oder so, so voll wie die da waren. Ich bin mal gespannt.
Ja, naja. Aber bevor du das Thema wieder an dich gerissen hast, wollte ich sagen, ich habe jetzt mein 10-jähriges Jubiläum und da ist mir halt einfach, nachdem ich jetzt quasi das innerhalb von 15 Minuten in einem Video irgendwie abgehandelt habe, es ist schon krass. Und wir kennen uns ja auch seit 2014. Da haben wir uns auf dem Partisan.
Deshalb bin ich gerade drauf gekommen.
Geile Überleitung ja. Eigentlich. Da haben wir uns ja dann kennengelernt. Da bin ich einfach rumgestolpert und wie lief denn das eigentlich? Habe ich dich da einfach angelabert oder wie kam das überhaupt
zustande? Nee, ich glaube, es gab irgendwie eine Interviewanfrage. Also ich kann mich daran erinnern, dass unser Tourmanager zu uns kam und meinte, ey, hier, da ist irgendein Kid, der will ein Interview machen, hast du Bock drauf? Also das ist jetzt wirklich kein Gesülze. Ich mache das wirklich lieber, ich würde lieber der Schülerzeitung ein Interview geben als jetzt der Zeit oder im Spiegel oder so, weil so abgewichste Journalisten, da weiß man immer erstens nicht, wie stellt er sich den Artikel vor, den er jetzt, wo er jetzt gerade das Interview dazu der macht. Der
kommt dann schon mit einer Vision rein.
Weil der hat dann schon eine Vision, weiß schon, was er wie machen will und so. Und das ist dann überhaupt gar kein interessantes Gespräch, ne, irgendwie. Und also viele Leute, wo man jetzt sagen würde, die sitzen heute journalistisch fest im Sattel oder so, die habe ich wirklich als Volontäre, Freelancer oder als Hobbyjournalisten oder so das erste Mal in einem Interview kennengelernt. Und das war eigentlich immer am interessantesten. Ne? Also, dass du mal, was weiß ich, hunderttausende YouTube-Abonnenten hast, das war ja damals auch noch nicht in Stein gemeißelt. Ne?
Vorstellbar.
Nee, deswegen, also das ist dann immer am interessantesten. Und man bekommt von solchen Leuten, in Anführungsstrichen Leute, also jüngere Beobachter des Zirkus auch immer ein ehrlicheres Feedback, ne, weil die noch nicht so abgewichst sind und auch ein bisschen naiv einfach die Wahrheit sagen.
Aber auf der anderen Seite eben ganz naiv noch Dinge, also die Show noch als real begreifen. Deswegen ist es trotzdem verzerrt.
Ja, das ist klar. Das ist klar, aber da muss man auch, na, wie soll man sagen, dann als Künstler oder als Interviewter das nicht instrumentalisieren. Ne? Also weil natürlich habe ich auch schon in Interviews irgendwie gesessen, wenn da jetzt ein junger, unerfahrener Journalist oder Journalistin saß und man hat gemerkt, okay, die denkt gerade, die macht das Interview ihres Lebens und dabei kommen dann nur irgendwelche glatt polierten Standardantworten und merkt gar nicht, dass das nur komplettes Promo-Gelaber an der totalen Oberfläche irgendwie ist und wird gerade nur instrumentalisiert. Da muss man sich dann auch schon ein bisschen ehrlich machen. Ne? Also ich habe auch wirklich schon mit Schülerzeitungen eine halbe Stunde übers Kantinenessen oder die Schulspeisung geredet und gar nicht über Musik oder irgendwas. Aber es sind dann so Sachen, mich interessiert das einfach, da so ein bisschen mehr am Puls zu sein und mal zu erfahren, was die anderen Leute so denken. Und ganz ehrlich, selbst wenn das jemand Junges, Naives ist, wenn es jemand ist, der gut ist und die richtigen Anlagen dazu hat, dann ist das ja Gold wert, dass die auf nichts Rücksicht nehmen müssen und ihre ehrliche Meinung sagen können. Ne? Und da habe ich auch schon echt ungefiltertes Feedback gekriegt, wo ich gedacht habe, krass.
Hätte jetzt jemand aus einer
Hätte jemand nicht gesagt, muss ich mal gucken und stimmt. Total, aber weißt, was ich meine? Also ja. das sind so Sachen.
Deswegen war das ganz cool, glaube ich. Wir haben uns dann ja auf dem Full Metal Mountain dann nochmal sehr lange unterhalten, glaube ich. Ich glaube, da haben wir gemerkt, dass das funktioniert irgendwie bei uns.
Ja,
also zumindest dann.
Da hat man dann schon mehr gemerkt, okay, alles. Also du weißt ja auch, wie es ist. Also es klingt zwar blöd, aber es hat schon auch was damit zu tun, ob man so aus der gleichen Gegend, aus der gleichen Richtung kommt, irgendwie so. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so die gleiche Wellenlänge hat, über die gleichen Witze lacht, und so weiter, ist dann schon was anderes. Ne? Wenn dann die ersten zwei dummen Sprüche oder Bemerkungen kommt, der andere reagiert da so, wie man es erwartet hat, merkt man schon, alles klar, das haut hin. Also ich denke, so war das ja bei uns.
Kannst du dich an das Gespräch 2014 noch erinnern? Oder ist das so?
Ich kann mich an das 2014er, kann ich mich eher erinnern als an das Full Metal Mountain, ja, komischerweise. Also wir waren da so von der Bühne aus gesehen, so weit hinten auf dem Parkplatz, links hinten hinter der Bühne, so mitten irgendwo im Wind gestanden, was genau, gut für die Audioaufnahme ist. Also das weiß ich noch, ja. Also jetzt konkrete Fragen, so weiß ich nicht.
Nee, das weiß ich auch nicht mehr, aber krass, dass du dich da tatsächlich
die Situation noch dran kann erinnerst. Ich mich noch dran erinnern, ja. Elefantengedächtnis. Ich habe keine Ahnung, was mir meine Frau gesagt hat, was ich nachher noch einkaufen soll. Aber.
Also ich weiß beispielsweise noch, dass du bei dem Full Metal Mountain Interview, da hattest du ein Mülheim Asozial T-Shirt an.
Sehr gute Band. Sehr gute Band. Also kann ich jedem nur empfehlen, also dieses,
die mal verdammt selektive Gedächtnis.
Nee, also ich glaube, da haben wir in irgendeiner Lounge gesessen oder
ja,
so.
Ja, irgendwie von diesem Hotel, wo die Bands dann drin waren.
Ja.
Und da
im Hintergrund hat Kai Hansen gegackert.
Ja.
Ja, also es kommt so langsam wieder hoch. War eigentlich eine coole Veranstaltung, ne?
Kann man ja, schade, dass ich das irgendwie gar nicht durchsetzen konnte irgendwie.
Ja, na, es ist, ich glaube, weil im Skibetrieb sind die Drehzahlen halt im Tourismus so hoch, dass sie das gar nicht so sehr nötig haben und man deshalb, um noch zusätzlich eine Markt zu machen, mit dem Konzept so weit aus der normalen Saison raus muss, dann schon in April, fast Mai rein irgendwie.
Das war halt das Problem. Also beim zweiten Mal, da waren wir beide ja nicht da, da lag wohl auch nicht mehr wirklich viel Schnee. Und da ist das mit dem Wintersport dann auch schwierig.
Ja, ja.
Und ich sage mal, Metal, Saufen und Skifahren, aua.
Na, vielleicht kriegt es dann eine Neuauflage in Anden oder im Himalaya oder so, wo es dann wirklich schneesicher ist.
Naja, ich meine, da unten bewegt sich ja einiges in der Szene.
Ich weiß nicht, im Skigebiet im Himalaya kenne ich mich nicht so aus.
Nee, naja, gut, ja, vermutlich, vermutlich nicht, aber.
Aber auf den Golanhöhen kannst du Skifahren, ne?
Ich dachte, das wäre so ein militärisches Sperrgebiet.
Naja, du darfst, ich sag mal, du darfst nicht zur falschen Seite runterfahren, dann hast du vielleicht ein Problem. Aber da gibt es ein Skigebiet. Kumpel von mir war da Skifahren. Und ich habe neulich in einem Reisebüro gesehen, da werden auch Reisen in ein nordkoreanisches Skigebiet angeboten.
Würde mich ja schon reizen, muss ich sagen, das mal zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dann, aber dann finanzierst du halt den Staat mit, ne? Das ist halt auch der Punkt.
Ja, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist natürlich auch keine Individualreise. Aber da bin ich wirklich schon seit Jahren am Hin und Her überlegen, ob man das irgendwie mal macht. Aber.
Also, Mike, wenn du das machst, möchte ich bitte mitkommen. Lass uns das zusammen machen.
Ja, mit dir zusammen habe ich dann irgendwie so den. Ich habe da keine Lust, wie hieß der, Otto Warmbier oder der...
Achso, du hast dann Angst, dass du deswegen gefangen genommen wirst, wegen mir.
Naja, du bist da noch ein bisschen so jugendlich leichtsinnig. Ich weiß nicht, ob ich da die...
Was, bitte?
Ja, aber hätte ich eigentlich wahnsinnig Bock drauf, weil, aber natürlich ist da jeder, der da hinfährt, hat so diese Vision, da vielleicht doch so einen ganz kleinen Blick hinter den Vorhang mal zu erhaschen, irgendwie einen Moment lang, ne, aber... Im Endeffekt sind das dann ja alles nur geführte Wanderungen durch Propagandastätten. Wer weiß. Aber wir können schon sagen, dass er mal in Nordkorea Ski gefahren ist.
Da hat er Angst, mit mir nach Nordkorea zu fahren.
Ja, also es klingt jetzt so, als ob ich mehr Angst vor dir als vor Nordkorea habe. So ist es ja nun nicht. Also, wie soll ich sagen, jetzt nach Österreich wäre ich sofort dabei, ne? Aber du bist ja, ich weiß nicht, also würden die da einen Influencer reinlassen?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also beispielsweise würde ich ja auch Flüge über Belarus nicht mehr machen oder mich allzu nah in die Nähe von Russland begeben oder so ein Spaß.
Nee, also ich glaube, du musst da eh über China einreisen. Also man konnte, glaube ich, bis vor einiger Zeit noch per Zug über Russland. Die haben ja auch einen ganz, ganz schmale Grenzstreifen nach Russland noch. Aber so die Hauptreiseroute ist womit Air Koryo von Peking nach Pyongyang. Das ist jetzt nicht die 5-Sterne Prime Airline, ne? So. Das sind irgendwelche alten Ilyushins. Ich bin da immer ein bisschen.
Um mal auf ein anderes Thema zu kommen, ich muss dir was zeigen und ich bin mir sehr sicher, dass du das, dass dir das gefallen wird. Einen Moment.
Okay, ich bin gespannt. Er setzt die Kopfhörer ab, er geht grinsend aus dem Bild. Ich bin mal gespannt. Sehe ich das ganze LED-Desaster da mal in echt? Jetzt, wo er nicht im Bild sitzt, jetzt kommt er wieder. Oh, was hast du denn?
Ich habe mir nämlich etwas gegönnt. Und zwar, ich hoffe, du kannst es erkennen.
Ach, die deutscheste aller Burgen. Die Wartburg. Was ist das? Ein Bausteine oder was? Krass. Wo hast du denn das gekauft? Haben sie den Drachenbrunnen da auch?
Die haben auch den Brunnen. Ja, ja. Das ist eine ziemlich akkurate Darstellung.
Und ich war als Kind immer völlig geflasht von diesem Ritterbad, was es da gibt. Der Wartburg. Da ist doch unten, ich glaube, unterhalb des Hauses, wo auch das Lutherzimmer ist, da ist doch in so einem Keller so eine Art Swimmingpool. Und das war das Ritterbad. Das fand ich mega cool, dass die damals schon so eine Art Indoor-Swimmingpool hatten.
Ich war jetzt letztens erst da. Ich erinnere mich nicht dran. Das muss ich übersehen. Da muss ich wohl noch mal hin.
Musst du wohl noch mal hin?
Muss ich wohl noch mal
hin. Bist du da hochgewandert schön?
Naja, nee.
Na, nee, hast geguckt.
Da muss ich das Auto ja an Eisen nachstehen lassen. Das ist mir zu gefährlich. Nee, aber das ist tatsächlich ganz großartig. Da war ich in Dresden unterwegs und da gibt es einen Laden von dieser Marke. Blue Bricks heißen die. Und die vertreiben erstens diese ganzen, also China-Lego-Klone und haben auch eigene Modelle von, also zum Beispiel von deutschen Wahrzeichen. Die sehen wirklich grandios aus. Und die haben, also das ist halt was irgendwie bei Lego untergegangen ist, nämlich dieser Architekturbereich. Da haben die richtig viel, da kannst du dir eine richtige mittelalterliche Stadt bauen quasi. Und da haben sie jetzt hier beispielsweise die Wartburg oder die Burg Eltz. Und da dachte ich mir, ich starte jetzt mal mit der Wartburg und wenn das funktioniert und ich damit gut durchkomme, dann hole ich mir noch die Burg Eltz.
Ja. Die Burg Eltz, die sieht natürlich wirklich dark aus, ne?
Ja, und ich meine, die Form der Wartburg ist schon verrückt zu bauen. Also gerade so diesen Höhenzug mit Lego nachzustellen, das ist ultra kompliziert. Das ist ein sehr anspruchsvolles Modell, würde ich sagen. Aber die Burg Eltz ist ja, da hast du ja 100 Generationen, die auf einem schmalen Felsen nach oben gebaut haben. Also die haben ja quasi mittelalterliche Hochhäuser da in diese Burg reingebaut. Ich denke, das wird noch ein bisschen länger dauern. Das hat dann irgendwie 5.500 Teile und das hat jetzt hier 3.500.
Ja, da sitzen wir schon eine Weile.
Ja, ich hatte ja so einen Sternzerstörer mir zu Corona-Zeiten gekauft mit, ich glaube, 15.000 Teilen. Und da hast du dann mal 5.000 an so einer grauen Fläche. Das macht keinen Spaß. Ich habe das immer noch nicht fertig gemacht. Du hast halt wirklich nur hellgrau, mittelgrau, helles Dunkelgrau, Dunkelgrau und Schwarz. Weil, also wenn du dir jetzt so einen Sternzerstörer vorstellst, da ist halt nur grau. Da ist ja keine Farben. So, also dementsprechend, es ist halt.
Das soll ja auch kein, wie soll man sagen, kein Regenbogenpferdchen werden. Ne? Da soll ja auch Sterne zerstören. Ist schon klar. Na, Kumpel von mir, da hat, glaube ich, habe ich bei ihm zu Hause gesehen, so ein 5000-Teile-Puzzle komplett schwarz. Das ist einfach nur eine schwarze Fläche. Das ist total bekloppt.
Ich war in Dresden auch in diesem, da gibt es so einen Laden von Hasbro direkt. Oder was Hasbro? Nee, Ravensburger, von Ravensburger. Und die haben ein Puzzle, wo die eine ganze Kollektion von Puzzlen, von Ravensburger Puzzlen in einem Puzzle haben. Aha. Also quasi als ein Bild von den Puzzlen. Als Puzzle. Okay. Und das hat irgendwie so 60, ich weiß es nicht mehr, irgendwas 16, 20.000 Teile oder so.
Ich habe nur mal so ein Meme gesehen,
für 200 da Euro irgendwie drauf,
stand irgendwie drauf 3D-Puzzle. Das war einfach so ein Beutel mit Semmelmehl und waren Brötchen drauf abgedruckt, so 20.000 Teile.
Was?
Verstehst du nicht, gell?
Nee. Was? Ach so. Was? Oh.
Jetzt hat er's.
Ja.
Hast du fertig? Kann ich sie schon betrachten, deine Burg? Nee.
Also fertig noch nicht. Ich bin jetzt bei Bauschritt 4 von 6.
Okay, da hast du Zeit, hast du jetzt so viel Zeit zum Steine bauen oder was in der Sommerpause?
Ja, tatsächlich. Also ich mach gerade, also ich plane gerade viel, was dann im Herbst so losgeht.
Hm.
Aber gerade ist es halt auch themenmäßig, ist es halt auch schwierig.
Das ist die saure Gurkenzeit, ne?
Naja,
wenn es irgendwas gibt, dann interessiert die Leute das nicht. Ne?
Ja,
also
richtig.
Das ist es ja. Also wird ja genug kontroverses Zeug gerade in den Sommer verlegt, weil es die Leute da nicht interessiert.
So. Es sind echt viele Themen, die wir jetzt dadurch, dass wir uns so selten sprechen in letzter Zeit, komplett, nicht beachtet haben. Ne? Beispielsweise
was hast du von Videos abgeschossen?
Ich habe zum Beispiel über die Deutsche Bahn gesprochen und den politisch gewollten Problemen, die da nach wie vor existieren. Ich habe ein kleines satirisches Video über Christian Lindners Hochzeit gemacht. Ja, über Uber habe ich gesprochen. Viel war nicht die letzten Wochen.
Christian Lindners Hochzeit, ja. Ne, das war natürlich ein gesellschaftliches Ereignis. Wie war der Spruch? Friedrich Merz, wenn der Sprit so teuer ist, sollen sie doch mit dem Flugzeug hinfliegen.
Genau.
Naja. Das ist, und was ist bei der Bahn politisch gewollt an Problem?
Naja, dass eben der Fokus nach wie vor auch bei der Ampel, anders als eigentlich angekündigt, nicht auf den nachhaltigen Ausbau der Schieneninfrastruktur liegt und eben dem Schienenverkehr. Na, also wir haben nach wie vor dann riesiges Investitionsdefizit, ungefähr 80 Milliarden allein im Hinblick auf die Digitalisierung der Schiene. Da ist Deutschland im europäischen Vergleich enorm schlecht.
Wie ist im Rest Europas? Gibt es da noch sozusagen Staatsbahnen, so ähnlich wie es in Deutschland ist? Das ist ja meistens privatisiert alles, oder? Also ich kann mich nur erinnern, in England, das war ja auch immer im desolatesten Zustand vor 20, 25 Jahren. Das ist aber dann mit der Privatisierung besser geworden. Ne? Aber da musste eben auch privatisiert werden, die Strecken, die nicht lukrativ sind. Ne? Das ist ja in Deutschland, da ist ja alles, wo man Geld verdienen kann, mittlerweile privat, und den ganzen defizitären Scheiß, den hat der Staat nach wie vor im Hintern.
Ja, richtig, richtig. Das ist ja das Problem, wenn sozusagen die Privatisierung kommt und es eigentlich nur ein Ausschlachten ist.
Ja.
Und das quasi völlig unkontrolliert vonstatten geht. Und
also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter einem FDP-Verkehrsminister gibt es sowas, ja?
Also der Herr Wissing hat das jetzt zur Chefsache erklärt.
Du, sag mal, ganz ehrlich, hast du von dem Wissing vor der Wahl schon mal was gehört?
Mm-mm.
Da ist er irgendwie einfach aufgetaucht?
Aber du, ich verfolge ja die FDP jetzt auch nicht so. Niemand verfolgt die FDP
ich bilde mir schon ein, dass ich jetzt mehr als 2-3 Mal pro Monat Nachrichten gucke und auch ab und zu mal neben der Kaufland-Zeitung ein anderes Blatt lese, ne, und so. Aber von dem habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie was gehört vor der Wahl. Da ist dann irgendwann in Koalitionsverhandlungen auf einmal aufgetaucht. Also nicht, dass den da irgendjemand hingebeamt hat und es den vorher noch gar nicht gab. Da hat jemand die Frage mal gestellt. Also ganz ehrlich, Wahlkampf wurde mit dem nicht gemacht.
Ja, auf jeden Fall ist tatsächlich erschreckend, wie FDP-lastig die Politik der Bundesregierung jetzt irgendwie ist. Obwohl.
Ist schon krass, ne? Die sind mit ihren Themen so richtig Gatekeeper-mäßig unterwegs, ne? Als Mehrheitsverschaffer mit so wenig Stimmen muss ich immer nach denen gerichtet werden, weil sonst der ganze Laden da zusammenklappt. Das ist schon krass, das merkt man. Aber das hat man schon im Koalitionsvertrag gesehen.
Was ist so deine Meinung bis jetzt mit Blick auf die politische Situation?
Was meinst du?
Na, mit der neuen Regierung und dem Umgehen mit der mannigfaltigen, ich sag mal, Störungslage, in der diese Regierung
naja, es ist natürlich, wie das letzte Mal auch schon war, als die Grünen in Regierungsverantwortung waren. Das ist natürlich krass, wie sich die Partei ideologisch selber destruiert. Da wird ja ein Tabu nach dem anderen, wird da aufgrund des Zwangs, des Faktischen fallen gelassen. Also ich finde trotzdem, bei unserem Wirtschaftsminister Habeck finde ich, ganz sympathisch trotzdem oder gekonnt wieder das kommuniziert. Da macht er ja oft keinen Hehl draus, dass das eine Abkehr von alten Dogmen und nur Notlösung und eine Wahl des kleineren Übels ist und so. Also der hat da, denke ich, einen Stil gefunden, der nicht so dieses politische Schönreden beinhaltet, sondern da oft auch mal Tacheles redet und ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Also das finde ich ganz gelungen, wie der sich da verhält. Also ohne damit zu sagen, dass jetzt jede seiner Entscheidungen richtig ist, aber in der Kommunikation finde ich das auf jeden Fall ja nicht so verlogen. Und weil oft haben ja da Politiker gerade in solchen Situationen so einen Sprachstil, wo jeder weiß, dass der das überhaupt nicht meint, was der gerade erzählt, und das einfach nur so ein Politikersprach abgesondert wird, wie so ein Bundesligaspieler nach dem Spiel, weißt du? Und dann auch nur noch Floskeln kommen. Also da hat er einen ganz guten Stil gefunden.
Aber es ist interessant, man trifft die gleichen Entscheidungen, sagt aber, ja, scheiße, müssen wir halt machen. Und trotzdem, also, und dann ist es okay.
Ja, ich glaube, das erhöht die Akzeptanz bei den Leuten ein bisschen mehr, wenn das jemand mal so erklärt irgendwie. Also man kann natürlich trotzdem mit dem Kopf drüber schütteln, ne? Also dass ich da keine Ahnung, um von Despotengas unabhängig zu werden, nach Aserbaidschan fliege.
So zum nächsten Despotengeld.
Und, ja. dort verhandle oder so, ne? Oder im arabischen Raum da zum Bittsteller werde. Klar, das ist natürlich, das weiß der Habeck auch, dass er sich damit komplett lächerlich macht, aber er ist nun mal dem Wohl der deutschen Wirtschaft verpflichtet als Wirtschaftsminister, ne? Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die deutsche Wirtschaft, wie sehr die auf deutsches Gas gesetzt hat. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr bewusst, ne? Wie die auf russisches Gas gesetzt hat, sorry. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Und da kriegen einige Leute jetzt richtig Fracksausen, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen.
Da hat man halt schön auf diese Abhängigkeit auch hingearbeitet in den letzten.
Ja, ist ja wirklich voll die alte Franz-Josef-Strauß-Tradition, ne? Also das einzige Dogma, was es gibt, ist der Gewinn. Und darunter hat sich jede Ideologie einzuordnen, ne? Also da klüngel ich mit Faschisten, da klüngel ich mit Kommunisten, da klüngel ich mit sonst wem, ne? Hauptsache, der Rubel rollt. Das ist so die alte Devise, nach der da auch immer noch in der deutschen Wirtschaft verfahren wird, ne? Hauptsache billig, 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 erhöhten Profit. Das ist klar. Also, und die bayerische Regierung kriegt ja jetzt auch ihre Energiepolitik der letzten Jahrzehnte um die Ohren gehauen. Das ist schon auch ganz niedlich, wie der Aiwanger sich da jetzt gerade verbiegt, ne? Also dem Mann kann man ja auch wirklich überhaupt nicht zuhören. Also schlimm.
Tja, ne, deswegen kann man verstehen, im Sommer, ich höre nix, ich höre nix, ich weiß nix, ich sag nix.
Ja, auf jeden Fall. Ja, na, und unser Bundeskanzler finde ich immer noch blass. Also das wird sich auch nicht ändern. Goldene Zeitalter der Stagnation wird er fortführen, auf jeden Fall.
Naja, das geht ja nicht mehr. Also wir sind ja an dem Punkt, wo es nicht mehr nur stagniert, sondern wo es jetzt quasi zusammenbricht, dieses Kurshalten. Und,
ja, aber das, im Moment das bricht es noch bei nicht bei seinen Wählern zusammen. Solange das bei den Leuten ist, die ihn sowieso nicht gewählt haben, ist es ein Politiker immer relativ scheißegal. Aber weißt, was ich meine, ne? Ich glaube,
muss Politik so laufen? Ist es am Ende alles egal, solange man nur seine Wähler bekommt? Weil wenn man Politik macht, die am Ende positive Effekte nach sich zieht, das dann meistens sowieso viel zu lange dauert, als dass man dafür wiedergewählt wird.
In einer Demokratie, in der kein Notstand herrscht, ist es so, ja. Weil da musst du innerhalb von 4 oder 5 Jahren, egal, also je nachdem, von welchem Parlament wir da reden, ne, weil die Legislaturperioden sind, muss man halt seine Leute zusammentrommeln, ne? Also, keine Ahnung, ein Jahr einarbeiten, maximal 1-2 Jahre gestalten und dann geht auch schon wieder der Wahlkampf los. Das ist ja die große Krux, ne? Also ich glaube, Franz Müntefering hat mal gesagt, man sollte Politiker nicht daran messen, was sie im Wahlkampf gesagt haben, das wäre unfair. Ich glaube, Volker Pispers hat das mal zitiert. Das ist schon ein geiles Statement, ne? Ist ganz einfach so, ne? Also wenn du, ja, wie soll man sagen, in einer Gesellschaft, in der Not herrscht, die sich im Umbruch, im Freiheitskampf oder so befindet, ne, wo für weite Teile der Bevölkerung eine Verbesserung von einem sehr niedrigen Niveau schnell erreicht werden kann und so, da sind solche Führer-Revolutionsfiguren, keine Ahnung, wie in anfänglichen Kuba zum Beispiel oder so, da ist sowas irgendwie möglich, ne, aber in einem Land, indem Leute über einen Spritpreis meckern, während sie mit dem SUV aufs Laufband ins Fitnessstudio fahren, also in denen es Leuten noch viel zu gut geht, in einem Land, in dem ein Song wie Layla auf Platz 1 der Singlecharts ist.
Du hast recht, Mike. Warum?
Da geht es den Leuten einfach noch zu gut.
Warum stelle ich das überhaupt in Frage? Du hast recht. Es ist eigentlich. Das,
es geht den Leuten.
Diese Mentalität hat es nicht besser verdient, so behandelt zu werden.
Du, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich arbeite im Umweltministerium und ich war dort neulich auf Toilette. Dann war ich nochmal auf Toilette und dann war ich nochmal auf Toilette. Und jedes Mal hat dort das Licht gebrannt, obwohl da kein Schwein drin ist. Und das bei den Energiepreisen im Umweltministerium. Also wahrscheinlich einer der ersten Orte, wo man vermuten würde, man hat das irgendwie im Griff. Und trotzdem arbeiten da auch nur Menschen, die sich darüber noch keine Gedanken machen müssen. Der ganze Scheiß ist immer noch zu billig. Die Leute müssen einfach mal anfangen mit Sparen. Und damit Ruhe im Volk ist, damit die das nächste Mal wieder wählen gehen, wird genau dieser Effekt, der die Leute jetzt zum Sparen zwingen würde, wird dann wieder runtergeholzt. Ne? Ich rede nicht davon, dass Leute jetzt nicht, die dürfen natürlich nicht ihre Wohnungen verlieren, weil sie Strom- oder Gasrechnung und so nicht bezahlen können. Ne? Für solche Fälle muss gesorgt werden, das ist klar. Aber wenn wir jetzt von der breiten Mitte der Gesellschaft reden, da ist eigentlich, wenn du das jetzt der Umwelt gegenüber ins Verhältnis setzt, ist das immer noch zu billig, weil immer noch das Level der Umweltzerstörung und das Level des Artenschwundes und der einfach auch der monetären Folgen von Umweltzerstörung nicht eingepreist ist in Energie, ist es im Moment immer noch nicht.
Ich hab letztens einen sehr faszinierenden Beitrag zum Thema Mitte der Gesellschaft gesehen. Ich glaube, dazu mache ich auch noch mal ein Video. Das wird zwar überhaupt nicht funktionieren und niemanden wird es interessieren, aber ich finde das Thema so, so krass wichtig, weil das ist ja einer der politischen Kampfbegriffe schlechthin. Sagt man das so?
Schlechthin kann man sagen.
Es geht ja jeder Partei gefühlt immer darum, dass die Mitte, ja, der muss geholfen werden, die darf nicht weiter schrumpfen und so weiter und so fort. Aber genau. Es gibt diese Mitte gar nicht. Das macht keinen Sinn. Die ist nicht definiert.
Ja, also wenn man der Mitte so nah wie möglich kommen will, wird die natürlich immer kleiner, ne? Weil alles von der Mitte nach rechts und links rutscht. Und die Mitte an sich, je genauer man die definieren will, umso kleiner wird sie. Natürlich, das ist so ähnlich wie die Frage in Deutschland, wer ist reich?
Ich meinte jetzt auch nicht mal politisch die Mitte, sondern ich meinte jetzt wirklich Richtung Mittelstand. Der Mittelstand, also die, ne? Und dass wenn man beispielsweise die Gesellschaft einfach in zwei Gruppen aufteilt, nämlich in die, die durch Arbeit schaffen und die durch arbeiten lassen Wohlstand schaffen, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und da muss man immer überlegen, in welcher Gruppe sitzt man selbst und in welcher Gruppe sitzt der, für den jetzt die Politik scheinbar gemacht wird. Ja, also immer quasi danach bewerten und nicht danach bewerten, ob der da vorne am Mikro zu dir sagt, ich bin aber für den Mittelstand da. Weil ein Großteil der Menschen schätzt sich so ein, dass sie im Mittelstand sind. Das stimmt unten nicht und das stimmt auch bei vielen oben nicht. Zum Beispiel beim Fritz.
Nee. Ja, Fritz ist nicht reich.
Nee.
Da wird es sich nicht zu den Reichen.
Nein, es sind ja auch zwei kleine Flugzeuge, die er hat.
Ja, jetzt nicht wegen der Flugzeuge, aber wenn man so dumm ist und Flugzeuge haben will, dann muss man reich sein, sonst geht das nicht.
Ja, ich meine, eins von den, also so ein Flugzeug kostet ja auch sechsstellig. Das ist ja nicht, dass du das kaufen kannst wie so ein Kleinwagen. Ja,
auch, ich habe keine
Ahnung. Also ich glaube, ich hatte.
Ich weiß nicht, ob der Flugzeuge chartert.
Nee, er hat zwei Flugzeuge und ich habe ja schon ein komplettes Videoskript über Friedrich Merz geschrieben. Das liegt in meiner Schublade und in Zeiten der Not hole ich es raus.
Und, er macht sich nur selber immer jetzt gerade so politisch so bedeutungslos, dass das nicht so richtig.
Nee, es ist gerade völlig egal. Wenn ich das Video jetzt zünde, dann wird es keiner sehen wollen. Und das geht erst, wenn Friedrich Merz so einen großen Aufschlag hatte. Wenn er einfach mal.
Meinst du, da wird noch mal Kanzlerkandidat?
Zwangsläufig. Weil ich sehe nicht, wie in der jetzigen Situation die Umfragewerte für die jetzige Situation irgendwie gut sein werden für alle Parteien in der Ampel. Und was wir dann sehen werden, ist entweder schwarz-grün oder schwarz-gelb oder sowas, keine Ahnung. Ich denke, die CDU wird allein aufgrund der Tatsache, dass es jetzt gerade sehr schlecht allgemein läuft, nicht mal nur wegen der Regierungsparteien, riesigen Aufwind haben bis zur nächsten Bundestagswahl. Und dann werden die Leute wieder vergessen haben, dass sie nie wieder CDU gesagt hatten vorher.
Ja,
wie hat das Volk auch bis so lange durchgehalten? Ich verstehe das nicht. Mike, ich verstehe das nicht. Der muss ja wirklich
Nerven,
Drahtseile gehabt haben.
Ja, komplett. Komplett, also ja, wenn man da mal so ein bisschen durchblickt irgendwie, ne, es ist wirklich kompletter Wahnsinn. Und also mir hat das auch mal vor vielen Jahren damals für mich noch Erwachsener gesagt irgendwie, also entweder du wirst zum Terroristen oder zum kompletten Zyniker, wenn du dich für Musik, für Politik interessierst. Was anderes gibt's dazwischen nicht, ne? Und ja, also den Eindruck hat man da wirklich langsam. Aber
das ist interessant, weil
ich bin auf der Zyniker-Seite für einen Verfassungsschutz.
Nee, das ist aber tatsächlich sehr interessant, weil in dem Spruch war jetzt nicht gesagt, dass du dann vielleicht auch einer wirst, der das System exploitet. Also wenn du dich wirklich für Politik interessierst, dann kannst du kein Politiker werden, sondern nur Zyniker oder Terrorist.
Ja, also ich sag mal, wenn man ein bisschen was in der Birne hat und leistungsbereit ist, dann verdient man woanders mehr Geld als in der Politik. Ne?
Das sagst du nur, also, weil wir immer noch nicht wissen, welche Firmenanteile unsere guten Volksvertreter so bekommen unterhalb von 26%.
Ganz ehrlich, ja, das meine ich ja, aber man kommt an solche Firmenanteile auch, ohne dass man sich da zur Hure von irgendjemandem machen lässt. Ne? Also ganz ehrlich, da gibt es Leute, die haben solche Firmenanteile, die müssen nicht 80 Stunden die Woche arbeiten. Ne?
Ja gut, also die Frage ist natürlich auch, was an der Arbeit, die da stattfindet, fällt auf die Person, die der Politiker ist, selbst ab? Und wie viel davon ist nur Repräsentation und wird ansonsten über das Büro gesteuert? Also wenn ich 5 Leute anstellen könnte auf Staatskosten,
Nee, aber also jetzt rein, ich sag mal rein in der Zeit, wenn du jetzt mal einen stinknormalen Parlamentarier nimmst oder so, die haben schon krasse Arbeitstage, ne? Also das muss man wirklich ehrlich sagen. Also da ist niemand, der irgendwie am Strand liegt und dafür 2 Stunden Arbeit pro Tag das Geld in den Arsch geschoben bekommt. Das Bild ist wirklich völlig falsch.
Ja, Mike, aber ich rede ja jetzt ja auch von als jemand, der 100 Stunden Wochen schiebt. Nur, dass ich halt kein Büro mit 5 Mitarbeitern habe, die währenddessen, während ich dann irgendwelche Cannabis fresse, die richtige Arbeit machen.
Ja, aber du würdest trotzdem die 100 Stunden arbeiten, würdest du halt andere Arbeit machen. Ja,
genau,
machen.
Wenn du das auf irgendwelchen Empfängen rumlaufen und Cannabis fressen als Arbeit bezeichnest, dann schon.
Ja, also die Empfänge sind selten zwischen 9 und 17 Uhr, ne?
Das wird also, das wird ja immer dann dazu gezählt. Wenn dann Politiker von ihrer Arbeit sprechen. Das ist ja immer so.
Ich habe keine Ahnung, gibt es eine Stechuhr im Bundestag?
Ich habe mir das schon so oft angehört, wenn dann Politiker über ihren Alltag sprechen. Und das wird dann immer so dazu gerechnet, als ob das Arbeit, ja klar ist das Arbeit, aber das ist Arbeit auf einer anderen Ebene. Da arbeitest du in dem Sinne ja nicht fürs Volk, sondern für dich, weil du dich ja persönlich vernetzt. Du baust dein eigenes Netzwerk auf. So, du wirst quasi zum Lobbyisten deines eigenen
Genau, das bist du ja als Politiker auch dem Volke sozusagen schuldig, ne? Dass du dich so schlagkräftig und gut aufgestellt wie möglich präsentierst, damit du dir zum Wohle des Volkes umso besser wirken kannst.
Ich meine, das stimmt auch. Und das ist ja das Zweischneidige daran. Es ist richtig, du musst eine einflussreiche Person sein, die es schafft, alleine mit dem eigenen Wort Dinge bewegen zu können. Und mit der eigenen Tat. Und das führt natürlich dazu, dass du dich besonders wichtig machen musst und auch ein entsprechendes Netzwerk aufbaust. Aber dieses Netzwerk wiederum nicht zum eigenen Vorteil zu benutzen, dass du nur deswegen hast, weil du dieser Volksvertreter bist, ist so gut wie unmöglich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt. So, weil dann von außen immer mehr Leute zu dir kommen, die dir ja diese Macht geben, dadurch, dass sie zu dir kommen.
Ja, ja, also es ist ganz oft so, also wenn irgendwann mal, na, wie soll man sagen, der Prozess der demokratischen Legitimation von so jemanden, also sprich jemand steht zur Wahl oder kommt in eine Position, in der er zur Wahl steht, das ist natürlich dann, sagen wir mal, jetzt grundsätzlich jemand, der vom Volk gewählt wird. Aber um in diese Position zu kommen, dort hingebracht zu werden, hingeführt zu werden, das ist ganz oft ein selektiver Prozess, der komplett Lobby verkrustet und verseucht ist. Also wo schon in Anführungsstrichen junge Talente gefördert werden mit Stiftungen, genau, Universitäten und so weiter. Und muss man bei den Grünen gucken, wer da bei irgendwelchen Thinktanks in den USA ausgebildet wurde oder in England oder so. Ne? Also das ist schon alles so, alles dann schon so ein Grödel. Ne? Also diese letztendlich demokratische Legitimation durch das Volk, die findet dann bei Leuten statt, die eigentlich schon selektiert sind. Ne? Im Sinne der jeweiligen Partei.
Oder es kommen dann irgendwelche krassen Populisten um die Ecke, die es dann halt auf die bekannte Art und Weise versuchen, dann mit Empörung, mit eben diesen populistischen Themen und einfachen Lösungsansätzen.
Ja, und das Krasse ist, dass es in einige westliche Gesellschaften gibt, in denen das nicht so funktioniert, dass das einfach nur Publicity und einfach bekannt zu sein in der Öffentlichkeit, ne? Also, wer war das in den USA? War das Jay-Z oder Kanye West, der Präsidentenwahl angetreten ist? Also jetzt so rein von Followerzahlen und so weiter, müsste ja eigentlich jeden Kandidaten da komplett wegbügeln, von Trump bis Biden.
Aber ich glaube, er hat es auch nicht ernsthaft durchgezogen. Und alle haben gesagt, er ist verrückt und alle wussten, er ist verrückt. Und ich glaube, wenn jetzt The Rock käme, der würde das Ding gewinnen. Der würde das Ding
gewinnen. Ganz ehrlich, also ich sehe den als Präsidentschaftskandidaten fürs übernächste Mal. Bin ich mir absolut sicher. Da wird das machen.
Ich glaube nicht.
Also Schwarzenegger das beste Beispiel.
Ich glaube nicht, dass er es machen wird, weil ich glaube, er ist viel zu reich und einflussreich, als dass es sich lohnen würde, Präsident zu werden.
Ich glaube, dass es niemand, der mental so strukturiert ist, dass ihn das materiell irgendwie interessiert. Das ist einfach nur dieses Challenge-Ding, an der absoluten Spitze zu stehen. Das interessiert ihn. Weißt du, was ich meine? Stimmt.
Aber er hat
das interessiert aber er hat sich ihn. Doch, da macht das nicht für einen Cent. Aber das ist dem scheißegal.
Er hat sich doch eigentlich sehr deutlich dagegen ausgesprochen, schon vor Jahren. Weil er ja gegen.
Was zeigt, dass er sich schon vor Jahren mit dem Gedanken beschäftigt hat? Also, boah, ich weiß es nicht. Also, das wäre, glaube ich, der Promi, bei dem ich mir das am besten vorstellen könnte. Ne? Also, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger oder so, das ist ja jetzt in den USA nicht ungewöhnlich, sag ich mal, ne? Dass da Leute so weit vorne landen, die halt einfach so fame-mäßig, aber die brauchen dann trotzdem eher diesen gesellschaftlichen Anstrich. Ne? Nur irgendwelcher kultureller Fame genügt da nicht.
Ist in Deutschland ja nicht anders. Also, hier wählst du ja auch den populärsten. Am Ende des Tages. Ich erinnere nur an Plakatierung von
Na Frau du, Merkel. Ganz ehrlich, in Deutschland ist das, sehe ich das auch so wie in den USA, dass da dieser Fame allein nicht genügen würde. Es gibt Länder, da haut das hin. Also schau dir doch Zelensky an oder so. Kannst du dir vorstellen, dass Bastian Pastewka mal Bundeskanzler wird
aber
oder
ich kann
so?
Mir vorstellen,
ein Komiker,
dass,
der sich
ich
mal
Ich kann mir aber vorstellen, wird. Dass Rezo in 10 Jahren Bundeskanzler sein könnte. Oder in 15.
Für welche Partei denn?
Seine eigene.
Das denke ich nicht. Ne?
Weiß ich nicht. Also momentan wirkt so, als ob der da durchmarschieren könnte. Gerade weil man ihm eben diese Credits gibt für diesen politischen Teil. Ich habe ein Bild mit Rezo gepostet auf Instagram vor 2 Wochen. Das Bild hat fast 20.000 Likes. Einfach so. Meine Bilder kriegen ansonsten 4. Jeder kennt diesen Mann. Jeder. Meine Eltern kennen den. Das reicht.
Die würden den wählen?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich meine, ihr Sohn ist auch YouTuber. Vielleicht ist da das Vertrauen dann groß genug. Dass,
okay.
Das ist vielleicht eine Ausnahme.
Punkt
eine Ausnahmesituation. So, aber gib dem mal noch 10 Jahre. Gib dem mal noch ein paar sinnvolle, auch, du hast recht, gesellschaftliche Einschlagpunkte. Vielleicht irgendein Format im ZDF. Irgendwas. Eine Talkshow wie Lanz oder so.
Wer ist dann noch Rezo, wenn er quasi so jemand wie, wo man sich im Moment vorstellen könnte, Günther Jauch zum Beispiel, wenn Rezo so jemand wie Günther Jauch werden würde, dann reden wir aber nicht mehr von Rezo.
Ja, wir sind ja schon 10 Jahre weiter.
Ja, der hat aber sein Geschäftsmodell komplett geändert.
Ja, die Leute, die ihn jetzt feiern, sind doch in 10 Jahren auch CDU-Wähler, weißt du? Also,
Also wäre seine eigene Partei sowas wie CDU?
Nein, aber also ich denke, es wäre was Pro-Europäisches. Es wäre auch was etwas Grüneres, denke ich. Es wäre aber auch liberal. Also ich würde sagen, das ist schon irgend so eine linksliberale Ecke, eher.
Also eher das Großstadtmilieu. So das alternative Großstadtmilieu.
Ich denke schon.
Ich weiß es nicht, ist ein interessanter Gedanke. Aber ich hatte jetzt eher so dran gedacht, weißt du, wie in Italien oder so.
Ja, aber dem gehören ja die Medien. Der Berlusconi, dem gehören ja einfach Medien. Das ist ja, als ob Rupert Murdoch sagt, ich werde jetzt mal britischer Premierminister. Was, glaube ich, nicht geht, weil er Australier ist. Aber
ja, ich weiß es nicht. Aber in Italien war ja zum Beispiel diese, was ist das, Drei-Sterne-Bewegung oder irgendwie sowas. Ist das nicht auch irgendein ehemaliger Komiker oder so, irgendein Schriftsteller oder irgendwas? Das bei uns, das haben wir da zu bieten.
Auch ganz viele
Robert Komiker. Habeck. Robert Habeck ist da nicht
was,
auch
was eigentlich werden, Schriftsteller wenn, mal wenn gewesen? Was wäre, wenn Brecht jetzt einfach Vorsitzender der AfD werden würde?
Richard David Brecht, Vorsitzender der AfD. Also ich halte nicht viel von Brecht, aber das traue ich ihm nicht zu.
Ach, du weißt, der Jargon ist langsam sehr nah in der Ecke. Also um genau zu sein, wortwörtlich. Du musst dir mal das Gespräch mit Lanz anschauen, da dreht's dir die Zehennägel hoch.
Okay.
Wo vor allen Dingen kriege ich da einfach nur Respekt vor Lanz, weil er ihn mehrfach komplett dekonstruiert und nicht ein Fakt, den Brecht in diesem Gespräch bringt, ist ein Fakt. Ich habe das im Stream live nachrecherchiert und es war einfach alles falsch, was er in der Sendung gesagt hat.
Ja, was soll da, das ist ein Philosoph, ja. Was erwartest du denn da an Fakten? Aber, also Das ist ja das.
Aber wenn sich ein Philosoph hinstellt und sagt, das ist Fakt, das ist so, das kannst du nicht machen. Also damit bist du ja als Philosoph schon mal untauglich.
Ja, hast du nicht mal das Bild gesehen, was ich gepostet habe? Das war im Buchladen in Weimar. Da waren so Philosophiebücher und Brecht war so drei Fächer unten drunter, weit unterhalb der Philosophie. Da habe ich gesagt, das ist schön dargestellt, Brecht weit unterhalb der Philosophie. Das ist ein Laberheini, der sich zu Themen äußert, zu denen er maximal einen philosophischen Zugang hat, aber die jetzt nicht einer philosophischen Lösung zugänglich sind, ne, sondern die da eher Macht und faktenpolitisch und soziologisch vor allem auch. Also da verbeißt sich ganz oft in soziologischen Fragestellungen, wo er maximal eine Randbildung hat. Ne? Natürlich ist es Rechtssoziologie, Philosophie. Das hat alles schon auch mit Soziologie zu tun. Ne? Da hast du auch mit Durkheim und was weiß ich, mit allen Leuten gesprochen.
Trotzdem Doktor der Germanistik. Ne? Also er ist kein Doktor der Philosophie oder sowas. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber ganz ehrlich, an welcher Fakultät du da promovierst? Ich habe auch an einer juristischen Fakultät zu einem geschichtlichen Thema promoviert. Also
er hat aber zu Robert Musil promoviert.
Ah, da erzählt er so eine Scheiße, echt?
Mhm. Okay, naja. Also
das habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt.
Das ist halt so das Ding, man fragt sich so, Mann, wie kann es in Deutschland sein, dass irgendjemand nur mit einem Doktortitel um die Ecke kommen muss und schon glauben die Leute, er ist Experte für alles, was er erzählt? Das ist
nun mal in Deutschland so.
Er hat seinen Doktortitel über Robert Musil. Meine Fresse, er darf über Robert Musil sagen, dass er Experte ist und bei allem anderen nicht. Das ist doch Schwachsinn. Das ärgert mich einfach.
Jeder, der eine Doktorarbeit geschrieben hat, weiß, wie wenig das bedeutet.
Ich meine, ich habe eine Examensarbeit geschrieben, das ist nicht vergleichbar. Aber wenn ich jetzt 100 Seiten mehr geschrieben hätte, wäre es das gewesen. So. Und dementsprechend weiß ich es auch ungefähr.
Ja gut, also 100 Seiten mehr bei einer Examensarbeit als Doktorarbeit, kommst du aber nicht bei Magna Cum Laude raus. Ne?
Naja, ich habe auch 200 Seiten geschrieben.
Das wissenschaftliche Level, es kommt nicht auf die Größe an, sage ich mal. Das wissenschaftliche, es ist ja eher die, wie soll man sagen, das Level der wissenschaftlichen Arbeit.
Sag das mal jemand, der seinen medizinischen Doktor gemacht hat.
Ja gut, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Bei Juristen ist das ja auch so, dass man da für Sachen Doktortitel kriegt, da kriegt man nicht mal einen Seminarschein in der Biologie. Mhm. Ich meine nur, ne, also ja, die Art der Problemstellung, die Herangehensweise, die ist bei einer Doktorarbeit schon noch viel ungelöster als bei einer Examensarbeit, denke ich. Ja. Also grundsätzlich kann man das, glaube ich, so sagen. Aber egal, ich will jetzt nicht Richard David Brecht irgendwie verteidigen. Mir war da schon immer sehr suspekt. Also es ist ein Dampfplauderer ist das, ne? Hausfrauenphilosoph, der Sachen grundsätzlich gut verständlich erklären kann. Also da ist so eine Person gewordene Sophies Welt, ist der, weißt du?
Bitte beleidige jetzt diesen wunderbaren Film nicht.
Ich habe eigentlich von dem Buch geredet.
Ich kenne das nur als Film, das haben wir damals in Ethik geguckt.
Grundsätzlich, man kann viel grundsätzlich über Philosophie lernen, wenn man Brecht liest oder so, ne? Aber das ist halt wirklich auch nur eine Grundvorlesung Philosophie.
Das ist, ne, halt so, da genau, ist das ist so eine Einführungsveranstaltung, drin, wo alle danach begeistert rausgehen.
Genau, so, das, genau, und das hat er ja super drauf. Ja. Und damit ist er auch reich geworden.
Ja.
Und das gestehe ich ihm auch absolut zu. Die Begabung hat er total. Ja. Also das wäre ein Top-Philosophie-Professor, der die Studenten begeistern würde. Bin ich mir absolut sicher. Aber zu heißen Themen sich zu äußern. Ja,
vor allen Dingen über Waffenlieferungen zu philosophieren. So, das ja, sind halt Themen, ja, das. Ich glaube, er ist halt während Corona auch ganz schön abgedriftet in diese Richtung. Und sein Sprachgebrauch weist auch darauf hin. Ja, das soll von ja, der.
Okay, nee, so genau habe ich das nicht analysiert. Also ich weiß nur,
Zitat, dass er von den Massenmedien erschossen wird. Und das ist halt so, boah, weiß nicht.
Die Massenmedien. Ja, klar, also ich glaube schon, er nimmt da so eine Art konzertierten Effekt wahr. Aber wenn man Scheiße labert, kann es natürlich auch passieren, dass das alle erkennen und dann sind es auf einmal Massen, die das
sagen.
Wenn
du deiner Egomanie halt nicht begreifst, dass auch du fehlbar bist, dann
ja.
Ist dann berechtigte Kritik plötzlich Hate Speech.
Ja, ich weiß nicht, scheinbar hat Musi keinen Traktat über Shitstorm geschrieben. Dann würde er es wissen. Aber gut, also dass wir heute bei Brecht landen, hätte ich nicht erwartet. Und Lanz grillt den richtig gut. Ja, ich hatte die eigentlich immer eher so als Podcast-Buddies abgespeichert.
Aber Lanz ist halt auch ein großer Atlantiker, ne? Das muss man ja auch sagen. Und da ist halt, da treffen ja auch einfach komplett gegensätzliche Ansichten dann aufeinander. Und ich bin einfach nur beeindruckt, wie Lanz ihn ausspielt, weil es wirklich brillant ist.
Na gut, Lanz hat ja viel mehr Hintergrundwissen, wie Interviews rüberkommen und wie Medien das diesbezüglich, was da von der Kinetik ist. Ne?
Er stellt in diesem Gespräch, was da quasi dieses Zwiegespräch war, er stellt ihm zwei Fallen, in die er, also die man nur bemerkt, wenn man wirklich gezielt drauf schaut, wie das Gespräch geführt ist. Und Brecht latscht komplett rein. Und Lanz nimmt den komplett auseinander. Es ist wirklich eine beeindruckende Gesprächsführung gewesen. Und Brecht merkt es nicht mal. Er merkt es in dem ganzen Gespräch nicht, wie Lanz ihn vorführt. Und ich muss sagen, ich hatte früher Respekt vor den Fähigkeiten von Lanz. Das hat sich so ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich wieder beeindruckt gewesen von dem, was ich da gesehen habe.
Ja, da ist also, es ist eine ganz, ganz komische Mischung zwischen Unerträglichkeit und wirklich beeindruckendem journalistischen Handwerk. So nach dem Motto, ich weiß, Sie wollen nicht darüber reden, aber wie war das damals? Erzählen Sie doch mal. Ne? So von dieser Sache bis zu, dass er wirklich einfach, auch wenn man es oft nicht mit ansehen kann, aber die Fähigkeit hat, erstmal Leute ranzuholen, zum Reden zu bringen, was andere nicht schaffen und dann auch noch, was er ihnen da teilweise entlockt. Ne? Und wie er auch mit offenem Visier ebenbürtig dagegen steht, ne, und da eine Diskussion draus macht und nicht irgendeine Werbeplattform für irgendjemanden. Also da sind ja schon ganz viele Leute bei ihm aufgelaufen, haben gedacht, sie machen da jetzt mal Werbung für ihr neues Buch und sind da mit sehr, sehr zwiespältigen Eindrücken zurückgekommen, weil da schon ziemlich Gegenwind von Lanz kam. Ne? Also ich bin auch so hin und her gerissen gewesen, auf jeden Fall aber immer auf der Seite gewesen, dass ich es mir angeguckt habe, was er macht, ne? Weil das war am Ende oft Gewinn bringt, muss man schon sagen.
Erstaunlich. Und jetzt, das hättest du jetzt noch viel weniger erwartet am Anfang unseres Gesprächs, dass der Podcast mit Lobesworten zu Markus Lanz endet.
Ne, also ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat er auch so ein paar sportliche Sachen gebracht, die waren auch ganz beeindruckend. Also da ist nicht nur geistig fit, sondern auch körperlich offensichtlich. Ne? Vielleicht spreche ich ihn ja auch irgendwann mal. Wäre ich auf jeden Fall gespannt.
Na, mit dem nächsten Album dann.
Ja, also jetzt nicht zu irgendeiner weltpolitischen Bedeutungslage oder irgendwie sowas. Da habe ich natürlich nicht das Gewicht, aber wer weiß, vielleicht trifft man sich aber irgendwo beim Alpenflair von Freiwild oder so. Uff. So, und jetzt Rest der Woche bei dir?
Na, ich mache jetzt mein Jubiläumsvideo fertig und baue die Wartburg zu Ende.
Ach so, das ist noch gar nicht fertig, das Jubiläumsvideo.
Naja, ich pack noch ein bisschen Krimskrams oben drauf und am Sonntag kommt es dann hoch. Also das macht jetzt natürlich keinen Sinn, das jetzt hier in diesem Podcast so zu sagen, weil ihr wisst ja gar nicht, wann wir aufnehmen und wann wir releasen. Und wenn das released ist, ist das Video sowieso schon draußen. Deswegen guckt es euch an.
Werden wir sehen.
Genau, und wie gesagt, ich habe so ein paar Pläne für den Rest des Jahres, die jetzt vorbereitet werden. Und seid alle gespannt drauf. Da kommt einiges.
Ich bin schon. Oh, bin cool. Schon na, bin ich gespannt. Und du, sieh mal zu, dass wir da beim Summer Breeze ein lauschiges Plätzchen.
Ja, kriegen, Summer Breeze, ne? Schaffen wir. Partisan weiß ich nicht, ob ich es dahin schaffe. Aber Partisan auf jeden Fall.
Na, ich melde mich auf jeden Fall vorher mal. Mal sehen, vielleicht haben wir beim Summer Breeze noch irgendjemanden mit in den Container, der nicht schnell genug laufen kann.
Hansi ist an dem Tag nicht da, ne?
Wo du ich da weiß bist. Gar nicht, wie schnell Hansi laufen kann. doch, Blind Guardian spielt direkt vor uns.
Also es ist, ich meine, es ist verständlich, wenn man sich die Zahlen anguckt und alles, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie, oder? Wie fühlst du dich, wenn du das so sagst? Dass Heavenshell Burn einfach nicht, größer ist als Blind Guardian. Nee,
das ist nicht auf, ich glaube, diese Spielposition ist nicht aufgrund von einem Schwanzvergleich zustande gekommen, sondern eher, weil Blind Guardian, glaube ich, an einem anderen Tag noch irgendwo anders spielen und da irgendwie an einem anderen Tag untergebracht werden mussten. Werden wir sehen, bin gespannt auf die neue Platte.
Ey, ich hoffe, inständig.
Ey, egal was wir machen, wir enden immer bei Blind Guardian. Das ist cool.
Naja, besser als bei Markus Lanz zu hin. Nee, also ich hoffe, dass wir uns da dann zusammenfinden und da noch was Spannendes schaffen.
Cool. Na dann, bis dann, mein Guter.
Wir sehen und hören uns. Beides.
Auf jeden Fall.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Schön, dass ihr wieder da wart. Tschüss.
Was? Nee. Was? Ach so. Was? Oh.